Hi, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute fangen wir mit selbstgebauten PCs an, dann geht's weiter zum Schlaftracking und ganz am Ende nehmen wir uns nochmal richtig Zeit für Fallout 4, denn Fabian war sehr, sehr lang im Ödland. Bis gleich. Hallo, willkommen. Jetzt habt ihr gerade Keno noch dabei erwischt, wie er sich hier einen antrinkt. ja, schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute gibt es mal wieder Schwarz 25, schreiben wir bei der CT. Unter anderem besprechen wir das Titelthema, nämlich die Wunsch-PCs. Und dafür ist heute da
Christian Hösch vom Hardware-Ressort.
Und auch
Fabian Scherschel vom Fallout-Ressort.
Gerade aus dem Ödland zurückgekehrt. Und Keno?
Jan Keno Jansen vom Schlaf-Ressort.
Zum Pennen da, genau. Ja, genau. Also, wie gesagt, wir fangen mit den PCs an und arbeiten uns dann immer weiter vor zu dem Fallout-Thema. Da werden wir uns bestimmt ein bisschen länger Zeit nehmen. Also, wen es überhaupt nicht interessiert, der kann davor rausklicken. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Wir fangen erstmal mit der Hardware an, die man vielleicht dann auch nachher zum Zocken braucht. Genau. Ihr habt immer wieder im Hardware-Ressort so ein spezielles Projekt, so der optimale PC nenne ich es jetzt einfach
genau,
mal.
Genau, das kommt jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit. Also, Vorweihnachtszeit ist auch PC-Bastelzeit.
Ja. Und wie funktioniert das bei euch? Es ist ja nicht einfach so, dass ihr auf gut dünken einen PC zusammenbaut und dann sagt, hier, friss oder stirb. Sondern ihr geht ja auch auf die Leser ein und erarbeitet es quasi.
Genau, wir haben, wie wir das schon vor 2 Jahren, glaube ich, gemacht haben, haben wir mal die Leser gefragt, was wünschen sie sich, wozu nutzen sie ihren PC, worauf legen sie Wert? Und ja, dann haben wir 400 Zuschriften gekriegt.
Wow.
Das war ordentlich zum Durcharbeiten und da hat sich doch viel rauskristallisiert.
Okay,
und
also ihr habt erstmal quasi erfragt, braucht ihr überhaupt eine fette Grafikkarte?
Genau.
Oder wollt ihr einen
wollt ihr mehr Photoshop, wollt ihr leise, wollt ihr billig, wie viel Geld gebt ihr aus und so weiter.
Okay, dazu gab es eine ganze Projektseite hier. Und was ist dabei rumgekommen? Was ist dabei rausgekommen?
Erstaunlich. Ja, eindeutig. Also die Leute wollen leisen Rechner haben.
Okay.
Und dann teilt sich so ein bisschen auf. Ne? Klar, die Leute wollen, die einen billigen Bürorechner haben wollen, für die haben wir dann hier sowas gebaut, was ja auch auf dem Tisch steht, ein bisschen kompakter. Dann gibt es halt die Leute, die so einen Allround-PC für 600, 700, 800 Euro haben wollen.
Der,
die halt
so der Photoshop, frühere Aldi-PC.
Genau, sowas in der Richtung. Ja. Photoshop, aber auch schon ein bisschen Videoschnitt und so weiter ist ja tauglich.
Ja.
Und dann gibt es halt für die Leute, die Maximum-Leistung haben wollen, Gaming und so weiter, gibt es dann noch einen richtig dicken Bauvorschlag, der auch übertaktbar ist.
Also 3 verschiedene Modelle quasi zu verschiedenen Preisen mit verschiedener Ausrüstung.
Genau.
Ja, vielleicht kannst du einfach mal nochmal erzählen.
Was genau, also wir haben den einen habe ich schon mal hier stehen. Das ist unser Büroquader, nennt er sich.
Ungewöhnlich. Gehäuseformat.
Ja, genau, wir haben uns diesmal ein bisschen gedacht, wir machen mal ein bisschen was Besonderes, weil so diese Standard-Tower-Gehäuse kennt ja nun jeder.
Die sind auch immer ziemlich groß und
richtig
hübsch sind sie immer noch nicht.
Genau, da gut, das ist Geschmackssache. So, und da haben wir halt ein bisschen schickeres Gehäuse hier mal genommen, aber trotzdem nicht teuer. Der kostet halt jetzt so, wie hier steht, 350 Euro.
Wow.
Ist ein Pentium Dual Core drin und eine SSD mit 256 GB, also reicht schon für das meiste aus. Und kann, weil das die neue Skylake-Plattform ist, sogar 4K-Monitore mit 60 Hertz anspielen.
Aber läuft über die Onboard-Grafik.
Alles Onboard-Grafik, genau. Und ist halt eben flüsterleiser. Also wie alle unsere Rechner haben sie im Leerlauf unter 0,1 so. Und das ist selbst in leiser Umgebung einfach nicht zu hören. Das ist
genau.
Und hat dann aber auch eine Menge Schnittstellen. Also USB 3 ist dran, DisplayPort, HDMI.
An der Front
alles,
auch.
Genau, USB 3 hier vorne, oben drauf. Ne?
Okay.
Und ist halt leise und trotzdem halt 350 Euro Hardwarekosten.
Also das Surfen ist, und
ja, also auch mal ein kleines Bild bearbeiten geht auch schon. Aber jetzt, also Photoshop-Rechner würde ich jetzt nicht bezeichnen. Aber halt die ganzen Office-Aufgaben, halt wenn man da Mails, Word, Excel und sowas, ist das Ideale.
Ist der noch hörbar, wenn ich den unterm Schreibtisch habe?
Nein, auch nicht, wenn er auf dem Tisch steht. Also
aber Lüfter ist drin?
Ja, CPU-Lüfter und Netzerlüfter.
Okay. Gibt es überhaupt schon, kann man sich selber schon PCs bauen ohne Lüfter?
Geht, ist aber aufwendig und teuer.
Es war früher mal ein Thema.
Weil es gab es gab doch diese neue Intel-Plattform für Notebooks, die auch im ich glaube, MacBook. Es ist die Core M.
Also das
könnte
das
man
ist
sich da nicht auch einen Desktop-Rechner ohne Lüfter mit zusammenbauen?
Kann man bauen, gibt es ja auch, also als Fertiglösung. Im Selbstbau ist es halt ein bisschen schwierig, ne? Also
der ist lahm,
weil es teuer wird. Also so ein Netzteil hier, was wir hier drin haben, das kostet jetzt als Beispiel 35 Euro. Mhm. Wenn man ein passives Netzteil haben will, dann ist man eher so bei 80, 100, 120 naja, okay. Euro. Und wir wollten ja bei dem Bauvorschlag explizit auf Preis achten.
Deshalb ja, klar,
ist das, also wir haben, das haben wir auch in den Artikeln gut erklärt, es gibt halt so ein Spannungsfeld, ne? Zwischen schnell, leise, kompakt, und so weiter. Deshalb ein Preiswert. Deshalb muss man ein bisschen abwägen.
Aber und, noch ganz kurz, ja. Prinzipiell könnte ich auch einen 4K-Monitor anschließen.
Da geht. Nicht nur prinzipiell,
und,
das geht. Da
also Windows-Oberfläche und so und die angesprochenen Anwendungen,
genau.
Gar kein Problem. So
funktioniert alles ohne Probleme.
Okay, cool.
Gut. Ja, dann
gehen wir mal eine Stufe höher.
Genau, eine Stufe höher, dann schiebe ich den mal hier ein bisschen weg. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ach,
die hast du auch mitgebracht. Wow.
Genau, ich habe alles mitgebracht.
So, oh ja, klassisches
Midi-Geräusch. Andere Kamera umschalten, dass wir hier mal vielleicht einen Blick reinwerfen. Genau, dann
so ein Stück.
Ja, man sieht jetzt
nicht los. Genau, so.
Bildschirm, okay. So ein schwarzen
genau. Ja, das ist jetzt großes Gehäuse, ist aber auch viel flexibler. Da passt dann halt auch ein bisschen mehr rein. Das ist jetzt hier unser 11-Watt-PC. Warum heißt der 11-Watt?
Idle-PC.
Genau, das ist die Leerlaufleistungsaufnahme unter Windows 10. Da kommt der mit 11 Watt aus. Das ist also schon ein hervorragender Wert. Da haben wir schon lange gesucht, da ein passendes Mainboard zu finden, weil das ist so das Kritischste daran, weil die meisten Mainboards dann noch 1000 Zusatzchips drauf haben, die dann alle irgendwie jeder so 3-4 Watt verbrauchen und dann müssen wir schnell über 20 Watt. Mhm. Und das hier sind halt jetzt 11 Watt mit natürlich Spezial-CT-Einstellungen im BIOS. Haben aber alles auf der Projektseite, von daher keine Angst.
Also das kann man, wenn man das so nachbaut, dann kann man auch einfach die Anpassung im BIOS und so weiter, die hat
genau,
alle
das haben wir Artikel, alles.
Dann kann man es genau so anpassen, wie ihr es gemacht habt.
Richtig, genau. Und der ist halt, wie gesagt, das ist jetzt auch mit Onboard-Grafik, das ist ein Core i5, Quad-Core. Mhm. Der reicht schon aus, um Lightroom, Photoshop, Videoschnitt und so zu machen. Aber fürs Spielen haben wir natürlich auch noch Optionen, kann man noch eine Grafikkarte dann reinstecken.
Okay. Ja, und da habt ihr auch dann Vorschläge für?
Genau, da haben wir auch einen Vorschlag.
Was war der Preis?
Der Hardware kostet, glaube ich, 650.
Okay.
Ja, und wenn man mit Windows will, dann halt immer noch mal 100 Euro drauf. Aber es gibt ja auch, wie gesagt, wir haben die auch alle mit Linux ausprobiert. Also wer jetzt eben Open-Source-Betriebssystem haben will, läuft auch ohne Probleme.
Okay, also so in der Kombi habt ihr auch alles immer durchgetestet.
Genau, wir haben
die einzelnen Teile.
Wie gesagt, wir saßen da zu zweit jetzt oder zu dritt, wenn man die Assistenten noch mitrechnet, saßen wir da bestimmt 2 Monate dran. Von der ersten Planung, was wollen wir bauen, bis steht jetzt hier.
Weil das, also ich habe auch mal früher noch selbst einen PC zusammengebaut und dann war immer das Risiko, dass du dann doch irgendwas nicht so richtig miteinander wollte oder was auch immer.
Genau, das ist der Unterschied. Also beim Komplettsystem hat man natürlich die Garantie, ich kaufe es so im Laden und es funktioniert mit der Software so, wie es ausgeliefert wird.
Meistens.
Ist dann natürlich, wenn was ist, kann man halt, hat man meistens ja 4 Stunden Support oder irgendwie am nächsten Tag kommt ein Techniker oder irgend sowas oder Abholservice, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Hier muss man sich halt selber drum kümmern, deshalb, das ist so ein bisschen das Kritische.
Okay.
Gut, und dann haben wir noch für die Upsala. Sieht jetzt auf den ersten Blick genauso aus.
Ja, gleiches Gehäuse.
Genau, gleiches Gehäuse. Da
das ist doch jetzt der gleiche gewesen.
Man sieht das auch nicht unterm Tisch. Genau.
Ich habe da eben mal schnell einen größeren Kühler und eine Grafikkarte reingebaut, während des Hochbehebens. Deshalb, das ist unser All-Inclusive-PC. Mhm. Da haben wir ein bisschen lange nach dem Namen gesucht. Und zwar, der kann halt alles. Das ist so das Maximum, was mit Skylake-Prozessoren möglich
Premium
ist.
Premium Deluxe.
Genau sowas in der Richtung. Da ist USB 3.1 dran, Typ A, Typ C Stecker. Also geht auch für die neuen Smartphones und zukünftige Hardware. Da steckt der 6700K drin, Core i7, das ist der dickste, schnellste Prozessor, Quad-Core, den es derzeit gibt. Kann man auch noch übertakten, also hat 4 GHz Takt, wer mehr will, kann auch noch ein bisschen an der Taktschraube drehen. 512 GB SSD, dann noch eine GTX 69 hier, Grafikkarte, wer zocken will.
Wie kann viel RAM?
16 GB,
ah, ja.
Die anderen die haben 4 und 8.
Bringt das mittlerweile was, wenn man von 8 auf 16 umsteigt?
Also wenn man große Bilder in Photoshop oder so hat oder irgendwelche großen Daten bearbeiten muss, das ist jetzt nicht nur, also wie gesagt, wir wissen immer, es ist ein bisschen schwierig, was unsere Leser damit machen, deshalb fragen wir, aber es gibt halt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Entwickler oder so, die irgendwelche Big Data Geschichten und so weiter oder Datenbanken ausprobieren oder was auch Entwickler sind, haben ja häufig virtuelle Maschinen mehrere, ne, um jetzt unter verschiedenen Plattformen was auszuprobieren und da braucht man natürlich RAM, also aber es gehen halt bis zu 64 GB rein, also wer mehr will, haben wir auch hinten, also wir haben noch einen zweiten Artikel dran gehängt, mit Optionen halt, größere Platte, mehr RAM, noch eine dicke Spielegrafikkarte für 4K-Gaming und so weiter, Kartenleser und so weiter. Also kann man sich dann individuell zusammenbasteln.
Okay. Aber braucht man eigentlich diesen fetten Prozessor? Ich bin immer ganz irritiert, ich habe einen ewig alten Rechner.
Stell den mal wieder runter, damit uns alle wieder sehen.
Ich glaube vor 3, 4, 5 Jahren oder so habe ich den zusammengebaut, das ist ein i5 2500K. Und da habe ich jetzt eine GTX 970 drin und das Ding läuft.
Den gleichen Prozessor habe ich auch zu Hause.
Gleich genau. Dafür habe ich auch.
Ja. Ja. Genau, ja, nee, das stimmt. Also seit so 4-5 Jahren sind die Quad-Cores eigentlich für alles tauglich. Da tut sich auch relativ wenig. Also die
und liegt das daran, dass AMD da nicht mehr so richtig im Geschäft ist? Dass die,
das ist wohl einer der Gründe. Es ist aber auch die andere Sache, dass die Prozessoren ja immer sparsamer werden. Also wenn man hier sieht, dieser mittlere, dieser Core i5 Quad-Core, der kommt so in der Volllast der Prozessor mit so 70 Watt aus. Ne? Mhm. Also das ist schon sehr, sehr wenig. Mhm. Und es ist halt die Frage, der Trend geht halt eher zu mehr Kern. Da ist aber das Problem, ne? Die meisten Anwendungen kommen dann
nicht mit.
Es gibt halt Video und Rendering, die sehr gut skalieren, aber eben jetzt irgendwie das Excel oder so profitiert halt nicht von vielen Kernen. Ne? Und da ist so eine gewisse Stagnation eingetreten, aber
ja, mein Gott. Ich glaube auch, das Mursche Gesetz gilt gar nicht mehr.
Ja, ne? Das ist so ein bisschen in der Diskussion, dass, wobei das nie so in Stein gemeißelt war, wie das immer klingt. Aber
also ich glaube, wenn es um Spiele geht, ne, ist es eher so, dass du dreimal deine Grafikkarte austauschst, bevor du mal wieder einen Prozessor gehst.
Nee, und ich weiß halt nicht, ich bin jetzt auch so da nicht im Bilde. Ich denke immer, wenn ich jetzt eine neue CPU hätte, wäre das dann alles noch viel toller. Oder ist jetzt
womöglich die CPU gerade das Nadelöhr? Das ist eher so die Spezialfunktion. Also zum Beispiel das Schöne an den neuen Skylake-Prozessoren ist, die haben alle eine Videoeinheit, eine verbesserte drin und spielen zum Beispiel HEVC, was jetzt in Zukunft
für Netflix 4K. Ja, aber das macht doch meine Grafikkarte, oder?
Naja, aber du willst ja hier keine Grafikkarte reinstecken zum Büro.
Ach, ja, gut, aber mir geht's ja jetzt nur um
4K-Videos in HEVC mit 3% CPU-Last ab. Extrem effizient, ne? Und im Notebook oder zum Beispiel will man ja nicht unbedingt immer eine fette Grafikkarte drin haben, weil das frisst der Laufzeit. Hast du
den Kleinen auch nicht.
Genau, und hier kann der halt mit WD, das frisst vielleicht ein paar Watt oder so, diese spezielle Videoeinheit. Also deshalb ist es eher so eine Weiterentwicklung auf technischer Ebene, ne? oder eben größere Schnittstellen. So PCI Express 3.0 ist jetzt neu bei Skylake im Chipsatz, dass man eben halt SSDs schneller anbinden kann und so weiter. Das ist eher auf dem Level. Aber schneller so
als SATA.
Performance ist eher, das sind immer so 5-10% mit jeder neuen Generation, aber jetzt die großen Sprünge wie früher, wo dieses Gigahertz-Rennen war, wer hat als erstes ein Gigahertz-CPU oder so, das ist ein bisschen... sage ich mal, nicht mehr so wie früher.
Okay. Ja gut, also wer was bauen will, ich glaube, es ist ein guter Ansatz. Man kann es ja immer noch nach eigenen
Gutdünken
konfigurieren, aber die Grundlagen sind dann da.
Sag mal, kann man eigentlich irgendwie die Bauvorschläge, die wir machen, die gelten ja auch, loben oder so, aber die sind ja, haben ja einen ganz guten Ruf. Kann ich eigentlich, wenn ich keinen Bock auf dieses zusammengefrickelt habe, kann ich mir die eigentlich irgendwie zusammengebaut kaufen?
Hatten wir in der Vergangenheit ein paar Mal. Momentan haben wir noch keine Anfragen von Herstellern gekriegt. Also wenn jetzt irgendwie kleine Händler oder so
da
sind, dürfen gerne die Komponenten, die Listen sind öffentlich, können gerne was bauen. Das verbieten wir nicht, ne? Aber wir profitieren auch nicht davon.
Also ich müsste jetzt zu meinem Hardware-Dealer gehen und
sagen, das ist natürlich möglich, einfach die Liste hingeben und sagen, hier, oder den Artikel irgendwie mitnehmen und sagen, hier, ich will das jetzt so gebaut haben, und das geht natürlich auch. Ne?
Oder ich frage dich.
Oder jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Der hat nämlich meinen PC zusammengebaut. Das wäre sehr nett von dir.
So, ist es aber nicht so schwer. Ich habe es
auch geschafft. Ich bin irgendwie nicht mehr so drin mit den Sockeln.
Ich auch nicht. Ich habe es auch seit Jahren nicht mehr gemacht.
Ja, gut, dafür haben wir ja die Artikel. Das erklären wir ja alles. Was will man jetzt? Das haben wir auch noch so ein allgemeines
Artikel. Also auch wie man auch so richtig Hardware-Zeug, wo man die Wärmeleitpaste drauf schmiert.
Da haben wir ja ein Video nochmal gemacht. Das ist immer im Text dann so lang zu erklären.
Aber das ist mittlerweile so das einzig Schwierige noch, finde ich.
So davor habe ich echt
immer ein bisschen Schiss. Also wenn man es mal gemacht hat, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gemacht haben, so einfach mal trauen.
Ja, schon macht auch Spaß.
Das ist wirklich der einzige Punkt vielleicht mit der Wärmeleitpaste und den Lüfter, weil die auch sehr spezielle Halterungen haben. Da muss man ein bisschen mehr schrauben und so. Aber ansonsten ist es doch einfach nur Steckerei. Steckst die RAM-Riegel rein, Grafikkarte rein.
Selbst die Sockel von den CPUs sind sehr einfach. Ich kann mich noch erinnern, ich habe früher mal eine CPU kaputt gemacht, weil die...
Das ist immer noch so. Also diese von Intel, diese LGA 1151 Fassung, das sind halt 1151 kleine Federchen. Und wenn da ein Staubkorn reinkommt oder man da aus Versehen noch irgendwie dran stößt, dann wird es kritisch, weil das kriegst du nicht wieder gerade
gebogen. Aber sie sagen einem auf jeden Fall, wo die richtige Ecke ist.
Genau, also man kann die nicht mehr falsch rum reinsetzen, das da ist schon sehr viel.
Hast du damit Gewalt gemacht.
Ja, einmal passt, ne?
Ich habe früher bei Phobis meine Hardware-Werkstatt gearbeitet und da hatten wir dann halt diese CPUs in den Trays und da haben wir immer so lololololol. Und ich glaube, Phobis ist jetzt pleite. Ne? kann man jetzt drüber reden. Und wir hatten das sau oft, dass da Pins verbogen waren. Ja. Und dann hat man einfach irgendwie mit einem kleinen Schraubenzieher.
Ja, natürlich.
Das also, war überhaupt kein Problem.
Ja, aber
das
geht nicht so, mehr. So ein Pin kann man halt irgendwie so 2-3 Mal richten und beim dritten Mal bricht er dann ab. Ne? Bei den heutigen Prozessoren, die haben halt diese LGA Land Grid Area, diese kleinen Flächen. Ne? Das ist eher das Problem auf dem Board, ne? Diese feinen Federchen, dass die Schaden nehmen. Aber haben wir auch ein Video gezeigt, von daher.
Ja.
Super. Und wie gesagt, man kann, also ist es noch keiner beim PC bauen gestorben, also da.
Stecker raus.
Habe ich schon viele Fleischwunden am Finger.
Ja, mal, ja, das hier habe ich auch noch, ja, ist schon wieder verheilt, aber ja. Das, ja.
Naja, probiert es einfach mal aus.
Genau.
Wollen wir eine Runde pennen, Kino?
Ja.
Ach so, ja. Vorhin schon weggedämmert. Ja. Ja, du wurdest, du hast es mit dem Auto zusammen gemacht, aber du wurdest quasi fürs Schlafen bezahlt.
Ja, das stimmt.
Du hast dir Equipment fürs Schlafen angeguckt, ne? Oder zur Schlafüberwachung.
Genau, also ich habe schon häufiger mal Aktivitätstracker getestet, also Variables im Allgemeinen, also keine Ahnung, so Fitbit kennt man ja vielleicht oder Fuelband oder so, oder hier diese wunderschöne Armbanduhr.
Oh, die tickt gerade aus.
Genau, das macht sie öfter mal.
Die Zeiger drehen sich wild.
Genau, dran. Das ist so ein kleiner Bug. Jedenfalls haben die auch alle sogenanntes Schlaftracking eingebaut und das finde ich schon immer total interessant. Das bedeutet, man hat dann diese Uhr um oder diesen Aktivitätstracker, legt sich schlafen und am nächsten Morgen kann man sich dann irgendwelche Diagramme angucken, wie oft man aufgewacht ist. Und mit unserem Autoren Florian Schumacher, mit dem hatte ich schon öfter mal diskutiert, wie genau ist denn das eigentlich und so weiter. Und wir hatten dann so ein bisschen überlegt, kann man da nicht einfach mal ins Schlaflabor gehen und sich die ganzen Sachen umschnallen, um dann mal zu gucken, um zu vergleichen mit den wissenschaftlichen Geräten, wie genau das eigentlich ist. Okay. Und genau das hat er jetzt gemacht, weil in einem Münchner Schlaflabor hat er sich eine Nacht hingelegt und hatte 6 Geräte am Start. Genau, hast du sein Foto?
Ja, erzähl mal weiter, ich suche mal währenddessen das Foto raus. Das, er hat sich da voll verkabeln lassen.
Genau, das Foto ist ganz lustig, weil er natürlich, weil das Schlaflabor natürlich extrem viel Technikzeug benutzt und viel Messgeräte an den Menschen dran packt und dann hatte er noch seine Variable-Geräte am Start und das sah sehr lustig aus. Also,
ich höre gerade, ihr könnt nichts sehen, weil es nichts Airplay ist hier.
Hattest du nicht gerade schon irgendwas zeigen wollen?
Ja, ich habe auch gerade schon was gezeigt, aber gut, dass uns die Regie so frühzeitig darauf hinweist. <Ja. lacht>
Machst du auch Airplay nicht an.
Wie heißt der denn, Jom? Okay, so.
Ich dachte nochmal das WLAN-Passwort.
Wie ist nochmal das Passwort für unser CMS? So, jetzt haben wir ihn aber.
Genau, muss ich noch ein bisschen kleiner machen.
Ja, genau. Fallout-mäßig aus.
Ja, genau. Das ist Florian mit den ganzen Verkabelungsgeschichten.
Ja, und dann hat er zusätzlich am Arm noch die ganzen Uhren und Tracker und so.
Und er hatte das Bett auch noch mit zwei. Ja, wie sagt man, Matratzensensoren.
Das sieht so aus wie etwas aus dem Altenheim.
Nee, das ist Withings, Aura heißt das. Das ist so eine druckempfindliche Matte oder Piezoelektronik ist da drin. Also wie genau die Sensorik funktioniert.
Also sie reagiert auf Druck.
Weiß Florian, genau.
Ja.
Und dieses Ding hier von Beddit, das ist auch Piezoelektronik, also Druck.
Das ist nur so ein Streifen hier.
Genau.
So ein Weicher.
Genau, den legt man einfach unter die Matratze und der registriert dann halt, wie oft man sich bewegt. Und dieses Withings-Teil soll sogar sogenannte Mikrobewegungen erkennen, sodass du Atmung und so weiter überwachen kannst. Aber ob das so genau stimmt. Und bei Withings ist dann hier auch noch diese formschöne
Nebelhorn, oder?
Genau, das sieht aus wie von einem Schiff, ja.
Genau, dieses. Ich glaube, das soll auch so ein bisschen so, das ist so ein bisschen der Design-Joke. Das ist ein Wecker, der auch gleichzeitig eine Nachttischlampe ist. Das heißt, du kannst dich aufwecken lassen mit so.
Okay.
Das ist eher, ja, weiß ich nicht, kannst du.
So gedimmtem Licht und
sowas? Ja, genau, mit so farbigem Licht. Und dann hast du hier noch kannst auch Musik hören, hier einen ordentlichen Lautsprecher drin. Mhm. Und da ist auch noch Sensorik drin, dass in dieser Nachttischlampe die Umgebungstemperatur gemessen wird und der Geräuschpegel. Also das heißt, du kannst auch, wenn du dann nachher siehst, aha, ich bin um 3:53 Uhr aufgewacht, Und wenn du dann irgendwie siehst, dass dann auch die Lautstärke angestiegen ist oder die Temperatur, dann kannst du womöglich rausfinden, aha, da ist in meinem Schlafzimmer was nicht in Ordnung, weil immer um 4 Uhr der, okay, keine Ahnung, der Kühlschrank anspringt, ja, oder,
in deinem Schlafzimmer,
oder die haushaltseigene Ratte aus ihrem Loch kommt und mir den Fuß beißt. Oder nee, das wird er wahrscheinlich nicht scannen können, aber das sind solche Sachen.
Du hast einen Kühlschrank im Schlafzimmer?
Cool. Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. Keine Ahnung, Gastherme oder irgendwas, was dann nachts angeht, ja, dass man halt sehen.
Straßenbahn, Freundin, was auch immer.
So war es, genau, was von draußen kommt.
Okay.
Und also das sind, also das finde ich einen ganz guten Ansatz, dass da die äußeren Sachen auch noch mitgemessen werden, während die Variables natürlich nur die inneren.
Also das Sachen ist für mich, das wäre für mich auch die grundsätzliche Frage. Ich bin grundsätzlich noch nicht so richtig begeistert von diesem ganzen Tracking, weil ich zwar immer die Daten erstmal interessant finde, aber am Ende wird einem auch nicht gesagt, was ich jetzt damit mache, außer dass ich es weiß.
Riesenproblem, ja. Das, da gebe ich dir total recht. Und das ist zum Beispiel bei diesem Bedded hier, da sind die Messungen nicht ganz so genau, aber dafür gibt er einem immer ganz gute Schlaftipps. Obwohl ich da auch nicht so richtig, da kann man auch sagen, dann lies mal ein Buch über gesunden Schlaf, dann weißt du besser als, ne? Also man braucht da eigentlich, bräuchte man wirklich so eine künstliche Intelligenz, die dann guckt, aha, du hast so und so geschlafen, das könnte das und das sein.
Hast heute zwei Bier getrunken oder so und
irgendwie so,
bist zu spät ins Bett, was auch immer.
Genau, und das findet halt nicht so richtig statt, sondern das. Und das Ding ist auch, dass die sich auf die Fahnen geschrieben haben oder dass sie in die Datenblätter schreiben, diese Aktivitätstracker, dass sie zum Beispiel zwischen Tief- und Leichtschlaf unterscheiden können. Und das ist ziemlich ausgewürfelt, haben wir also rausgefunden. Also das ist, wenn man das mit den Werten aus dem Schlaflabor vergleicht, das ist recht unterschiedlich. Aber worauf man sich einigermaßen verlassen kann, sind die Angaben, wie lange man geschlafen hat. Und das ist jetzt nicht so richtig spektakulär, aber wir finden das schon ganz sinnvoll, dass man am Ende des Monats sehen kann, wie viel habe ich denn eigentlich durchschnittlich geschlafen und wie ist denn eigentlich mein Schlafverhalten. Und da ist es oft so, dass viele Leute halt denken, ja, ich schlafe ja jeden Tag 8 Stunden und finden dann aber raus, dass sie vielleicht auch nur 5 Stunden schlafen, weil sie das irgendwie falsch erinnern.
Sozusagen. Was einem dann doch weiterhilft.
Genau.
Du hattest schon von Tipps gesprochen, die kommen ja wahrscheinlich alle immer über eine App, ne?
Genau.
Und das wird dann wahrscheinlich auch alles über eine App gesammelt.
Genau.
Ist das bei allen Geräten gleich? Du hast immer eine Smartphone-App und damit werden die verbunden?
Ja, genau. Du hast immer eine Smartphone-App, also das geht dann letztendlich alles erstmal, das geht alles auf Hersteller-Server. Die Daten.
Ja,
das heißt,
das wäre meine nächste Frage gewesen.
Also es geht immer erst, weil die haben natürlich kein WLAN-Modul, sondern die haben nur Bluetooth, die Geräte. Das heißt, die funken die Daten erst aufs Handy und dann funkt das Handy die Daten an den Hersteller-Server.
Okay.
Und da werden die dann aufbereitet. Was das natürlich den Vorteil hat, dass man sich bei vielen der Produkte auch mit seinem Desktop-PC oder so auf die Webseite einloggen kann und sich dann die Grafiken auf dem großen Bildschirm angucken kann.
Das sind jetzt die Vorteile. Es sind halt auch höchst persönliche Daten, ne, die dabei rumkommen.
Das ist halt die Frage. Da diskutieren wir auch oft drüber. Ist das wirklich so intim? Sind Schlafdaten? Ist das irgendwas? Okay, man kann natürlich, wenn man jetzt weiß, jeden Mittwoch keine Ahnung, gehst du zu deiner Geliebten oder so und gehst erst um.
Was ja mit der Ortung dann auch möglich wäre, also mit dem Smartphone zusammen.
In der Tat, also viele Apps, ich überlege gerade, ob die Apps dann tatsächlich auch, nee, also eigentlich den Ort speichern sie nicht mit ab, aber das wäre natürlich, das wissen wir natürlich auch nicht, ob da womöglich dann doch eine Ortsmarke mit in den Daten drin
die
ist.
Die App hätte ja prinzipiell auf dem Smartphone Zugriff auch auf die Standortdaten.
Richtig, ja, das stimmt.
Ja, okay. Aber also man kann es nicht verhindern, man kann nicht der App sagen, ich will es lieber nur offline benutzen oder sowas. Nee,
das ist auch das, was wir kritisieren. Also das würden wir schon gut finden, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Daten nur offline auf dem Handy zu sammeln und dann, keine Ahnung, das als Excel-Datei oder CSV
es
oder so.
Es sind ja auch keine Daten, die man immer und überall braucht, irgendwie an jedem Rechner. Oder?
Die Hersteller sagen das natürlich schon, dass das alles ganz toll ist, dass man sich überall einloggen kann und fällt einem das Handy ins Klo und dann hat man neues und dann loggt man sich wieder ein, ist wieder alles da. Ich meine, könnte schon ärgerlich sein, wenn man wirklich sehr, sehr minutiös seine ganzen Körperdaten gesammelt hat und dann,
Wenn man das über Jahre gemacht hat,
Und dann gehen die Daten futsch, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn die in der Cloud sind. Aber ich verstehe absolut, die Bedenken, dass das viele Leute das für zu intim halten, und ich würde theoretisch das auch lieber offline abspeichern. Ja, ich würde dann selber Backups machen oder so.
Ja. Also mich ärgert immer, dass man die Daten da ja nicht so rauskriegt. Also die kriegen die ja unheimlich granular. Also ich habe noch nicht alle von diesen Trackern benutzt, aber ein oder zwei. Und die geben dir halt immer, ja, die malen dir einen schönen Graph, aber wenn du das genauer wissen willst, dann geben sie dir halt diese Daten nicht.
Da sind sie inzwischen ein bisschen weiter. Also das haben wir auch schon oft kritisiert. Das ist also bei den Sachen, die wir hier getestet haben, ich muss mal selber in die Tabelle reingucken. Da ist es schon so, dass du das zumindest als bei den meisten als CSV ausgegeben
kriegst. Also ich könnte es mir dann selber in Excel.
Genau, es sind keine richtigen Rohdaten. Es ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen aufbereitet. Aber ich gucke hier gerade mal.
Ja, sie wollen wahrscheinlich auch nicht, dass man das nachbauen kann, ne? Nehme ich mal an, dass
wir dabei... Stimmt, da könntest du ja Apps dafür programmieren oder
so. Also bis auf den Misfit Flash bzw. den Misfit Shine kann man das bei allen runterladen, die Messdaten. Und die Sachen sprechen auch mit Apple Health Kit und Google Fit. Das sind ja diese, was ja auch eigentlich sehr gefährlich ist. Das sind ja sozusagen von Apple und Google die internen Körperdaten-Server-Datenbanken.
Die, und Apps dazugehörig.
Genau, wo aus Apps und aus Variables und so überall in diese zentrale Datenbank die Körperdaten reinfließen.
Das ist eigentlich noch heftiger, ne? Weil ist dort von verschiedenen Geräten, von verschiedenen Apps alles zusammenfließt.
Und Google nicht nur weiß so. Auch, wo du bist, ganz sicher.
Ja, ja, genau.
Ja, das ist klar, natürlich.
Und diese Daten, die sind Gold wert. Also ich weiß, dass viele Versicherungen und auch Forschungseinrichtungen, die sind so, weil klar, diese Daten, da kannst du unheimlich viel, wenn du also wirklich sagen kannst, wann gehen die Deutschen ins Bett, wann gehen Männer zwischen 30 und 40, wann gehen die eigentlich wirklich ins Bett, wann stehen die auf, wie oft wachen die auf, wann gehen die zur Toilette oder so, das sind alles Daten, die mit denen man vermutlich viel, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, mit denen man vermutlich viel machen kann.
Klar, durch Big Data Analyse auf jeden Fall.
Genau, und ich weiß also auf jeden Fall, dass Versicherungen unglaublich heiß auf die Daten sind und dass die alle Variable-Hersteller schon angefragt haben.
Wissen wir, ob die schon weitergegeben werden, ob da jemand erfolgreich war von den Versicherungen?
Also anonymisiert auf jeden Fall, klar. Also ich meine, aber... Also
die Daten werden definitiv auch schon weiterverkauft.
Also klar, das ist ein Rohstoff, der mit dem man viel Geld verdienen kann. Und deswegen
vielleicht sogar mehr als mit den Geräten selbst.
Kann gut sein.
Also es gibt, glaube ich, Versicherungen, ich weiß, ich glaube nicht in Deutschland, aber ich meine, ich hätte es in England gelesen, die dir so ein, wenn du das willst, freiwillig, dir so einen Tracker geben und dir dann irgendwie Rabatte dafür geben.
Ja, oder es Arbeitgeber.
Es gibt es ja auch schon in Deutschland mit dem Auto, dass du so ein OBD-Modul anstecken musst und dann kriegst du einen günstigeren Tarif. Aber wenn du dann aber eben hart bremst oder so, dann ist dein Bonus dann futsch. Ne?
Richtig. Und das beim Körper natürlich wird dann irgendwann so sein, keine Ahnung, dass die Dinger dann merken, ob man raucht oder wie viel Alkohol man trinkt, wie viel Cholesterin, wie viel Fleisch man isst. Mhm. Und je nachdem muss man dann Versicherung bezahlen. Das ist natürlich ziemlich gruselig auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Und auch vor allem weiß ich, dass Fitbit sehr, sehr viel Geld zum Beispiel damit macht mit Programmen, die sie mit Arbeitgebern zusammen machen. Das heißt, der Arbeitgeber kauft für alle Arbeitnehmer so einen Fitness-Tracker und die Arbeitnehmer sagen, juhu, aber sie müssen ihn dann auch tragen und dadurch ist man natürlich komplett vom Arbeitgeber überwacht. Also die wissen dann,
wie oft du aufstehst während der Arbeit und ob du mal eingepennt bist.
Ob man, im Feierabend dann auch schön Sport macht, damit man dann schön in der Arbeitszeit
oder die Leistung bringt. Oder bis 4 Uhr morgens unterwegs bist, ja.
Genau, also es ist schon alles
unschön. Ja, ist schon ziemlich gruselig, ja. Gut, also mit Vorsicht zu genießen, aber ich glaube so aus der technischen Sicht ist es auf alle Fälle ganz gut.
Wollte ich sagen, da kann ja die Hardware eigentlich nichts dafür, ne? Also wie sie benutzt wird. Und wenn ich die Hardware für mich gewinnbringend einsetzen kann, dann ist gut.
Okay, ich würde vorschlagen, wir schauen uns einfach mal an, wie Fabian in den letzten 3 Tagen aus.
Ich schlafe ja immer mit meinem Pip-Boy.
Genau. So sah er aus. Also erstmal wahre Geschichte. Fabian hatte die letzten 3 Tage Urlaub und die hat er im Ödland von Fallout 4 verbracht.
Und hat also die letzten Wochen jeden Tag so die Tage in Social Media gezählt, so von wegen noch so und so viele Tage, noch so und so viele Tage.
Ich bin auch in den 3 Tagen eigentlich nicht aus der Wohnung raus. Ich habe ungefähr 44 Stunden Fallout gespielt,
sagt Steam. Sehr geil.
Also wie man sieht, ich bin totaler Fan von dem Spiel. Ich habe schon früher Fallout gespielt, aber seit Fallout 3 finde ich das...
Seit den rundenbasierten Taktikspielen?
Ja, die habe ich nicht gespielt, also 1 und 2 nicht, als sie rauskamen, aber so Ende der 90er. Ja.
Okay, wow, ja, das war ja nochmal
Umstieg. Also als du Fallout 3 schon kanntest, oder?
Nee, davor,
vor Fallout 3.
Ja, Ich finde, es ist ein super krasses Spiel. Also wenn man Fallout 3 mag, ist es, würde ich es auf jeden Fall kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt unheimlich viel Kritik, habe ich so gelesen. In den
Ja, aber immer, wenn so ein Blockbuster-Spiel rauskommt.
Also oder? Zum Beispiel viele Leute sagen, dass die Grafik nicht so schön wäre, wie sie sein könnte, was bei Fallout eigentlich immer schon so war, dass sie nicht cutting-edge wirklich ist. Aber ich muss sagen, es stört eigentlich nicht. Also diese Welt ist einfach so krass. Wer Fallout noch nie gespielt hat, es fängt immer mit der
Sag doch erstmal, was ist das denn überhaupt für Leute, die gar nicht wissen?
Also es ist eigentlich ein RPG, aber es ist halt First Person.
RPG ist also Role-Playing Game.
Also es ist ein Rollenspiel, aber quasi auch ein Shooter. Also eigentlich, du läufst rum wie in einem Shooter, hast aber unheimlich viele Rollenspielelemente. Das heißt, du sammelst XP-Punkte, dadurch verbessern sich dann deine Statistiken und so.
Aber hast du auch so Action-Sequenzen, ne?
Genau, also ansonsten ist es wie ein normaler Open-World-Shooter. Also du rennst in einer offenen Welt rum und machst halt Missionen. Du musst nicht die machen, also es gibt eine Mission, die sich durch das ganze Spiel zieht, aber ansonsten kannst du auch einfach irgendwo auf eine Farm gehen und dann haben die Probleme und dann, weil die ständig überfallen werden. Manchmal kannst du auch, kannst auch Sachen anpflanzen.
Regie, vielleicht können wir zwischendurch einfach ein paar Screenshots zeigen, dass man mal so einen Eindruck bekommt, wenn man das Spiel noch nicht gesehen hat.
Also ich muss sagen, ich finde es wunderschön. Ich habe mir extra einen Rechner für gebaut, der vielleicht ein bisschen Overkill ist. Aber
auch extra nur für das Spiel?
Ja, ich habe den so gebaut, dass er fertig war, als wenn Fallout rauskam. Aber ich muss sagen, also bei Fallout 3, also man muss sagen, es ist eine offene Welt, ne? Bei Fallout 3 hat man immer noch sehr die Limitation gesehen. Wer Skyrim gespielt hat, hat es auch gesehen, da ist sehr viel Nebel im Hintergrund.
Also auch ein Rollenspiel vom selben Entwicklerteam.
Von Bethesda. Da sind sehr viele Berge und so, dass du den Horizont nicht sehen kannst. Also das ist jetzt bei Fallout 4 schon um einiges besser. Also das ist wirklich wunderschön. Die Wettereffekte sind. Bei
Skyrim
cool.
Auch wunderschön aus, in richtigen Einstellungen.
Ja, Skyrim sieht auch sehr schön aus, aber man merkt halt, die Tricks sind da noch sehr viel, ne? Also so mit Horizont und so. Das ist bei Fallout 4 nicht mehr so. Die Welt soll angeblich so groß, also ich habe mal irgendwann gelesen, so groß sein wie bei Fallout 3 und Skyrim zusammen. Das glaube ich nicht. Also so groß. Sie ist größer als bei Fallout 3, aber nicht so
viel. Es gab ja dazwischen noch New Vegas.
Ja.
Wo ordnet sich das ein dazwischen wahrscheinlich irgendwo?
Also New Vegas ist ungefähr, nee, ich glaube die Welt so groß wie bei Fallout 3 ungefähr. Oh, also bei Fallout 3 hast du in der Mitte so eine Stadt, wo du halt nicht so viel reinlaufen kannst. Deswegen wirkt die Welt ein bisschen kleiner. Aber es ist einfach unheimlich detailliert. Also du findest überall kleine Geschichten. Also nochmal, um anzufangen, Fallout fängt immer an, du bist irgendwie 200 Jahre nach dem Atomkrieg.
War never changes,
sagt Ron Perlman, genau. Und du wachst irgendwie auf, also in dem kurz Spoiler für die ersten halbe Stunde vielleicht, also diesmal fängt das Spiel damit noch vor dem Krieg an.
Ja.
Du bist
neu.
Ja, das ist wirklich sehr cool. Du bist mit deiner Familie da.
Richtig so 50s, Atomic Family, genau. Alles ist schön. Kitsch.
Gegelte Haare, genau. So mit Brillcreme und so. Und dann fallen halt die Bomben und du rennst zu diesem Vault. Also das ist so ein Survival-Bunker, genau. Ja. Und da landest du dann drin und weil das Vault-Tech ist, diese Firma bei Fallout, die immer irgendwelche Experimente mit Leuten machen, stellst du fest, die sagen halt, die wollen dich dekontaminieren und frieren dich ein.
Ja, warum eigentlich? Oder das ist eigentlich so ein bisschen die Story, dass man versucht rauszufinden, warum die das eigentlich
machen. Nee, das findest du relativ, da ist ein Computer in dem Vault. Wenn du den hackst, steht das, also das ist einer deren Experimente, die wollten einfach mal Leute einfrieren.
Also in diesem Vault, es gibt ja jetzt viele von diesen Vaults, genau. und jeder Einzelne hat ein eigenes Experiment, eine eigene Geschichte.
Genau, die machen immer irgendwie nicht genug Essen oder zu viel Essen und gucken dann, was die Leute machen. Was natürlich keinen Sinn macht, weil das ist die nukleare Apokalypse und diese Firma gibt es schon seit 200 Jahren nicht mehr, aber egal.
Ja, das weiß man nicht so genau.
Also ja, auf jeden Fall wachst du dann auf und es ist 200 Jahre später und du bist jetzt in dieser Welt. Deine Frau oder dein Mann, je nachdem, wen du spielst, also du kannst diesmal auch einen weiblichen Hauptcharakter spielen. Das ist seit Fallout 1 das erste Mal.
Nee, konnte man nicht bei Fallout 3?
Nee.
Und New Vegas auch nicht?
Nein, nur bei Fallout 1 kannst du eine Frau spielen.
Aber bei Skyrim ging das aber.
Bei Skyrim ging es. Genau. Und du, und dein anderer, also dein Mann oder deine Frau werden dann Überraschung vor deinen Augen getötet.
Oh, wir kriegen, glaube ich, bestimmt ganz viele böse Kommentare jetzt.
Weil ich die ersten halbe Stunde gesehen habe.
Nein, aber wirklich kommt das nicht
direkt am Anfang. Und dann wirst du in die Welt losgelassen. Und die Quest, also ich habe.
Die Welt ist einfach total geil.
Die Welt ist geil. Also die Quest
ist. Ich spiele das nämlich auch.
Ja, man merkt es auch.
Okay, nur ich spiele auch was gemacht, wirklich. Nur noch ganz kurz. Du musst halt eigentlich irgendwie deinen Sohn finden und diesen Stadt gehen, Boston. Also was von Boston über ist. Das habe ich aber noch gar nicht gemacht. Ich bin 40 Stunden nur rumgerannt in der geilen Welt.
Geil.
die Keno auch.
Ja, genau. Also das ist halt wirklich das Ding an dem Spiel. Dass das, also wir können gleich, glaube ich, nochmal über die ganzen negativen Sachen reden. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Aber das, die Atmosphäre ist einfach so wahnsinnig super. Also dass man da durch diese apokalyptische Welt geht und alles ist irgendwie kaputt, aber es hat diesen schönen 50s-Look.
Das ist total abgedrehter Stil, ne? Den man so sonst auch kaum irgendwo findet. Dieses irgendwie 1950er mit so einer totalen Vergötterung der Atomkraft einerseits.
Genau. Und alles, das Ding ist ja, das spielt ja in so einem Paralleluniversum. Mhm. Das spielt ja 2077
war der
177, also genau, der Krieg war 2077.
Ja, und das ist ja 200 Jahre später.
Genau, das ist also ganz weit in der Zukunft, aber trotzdem sieht alles noch aus wie in den 50s, ist aber trotzdem total futuristisch, dass es also tolle Roboter gibt und so weiter. Aber die ganze Technik-Ästhetik ist immer noch im Atomic Age in den 50s hängen geblieben. Also alle, es gibt nur Röhrenmonitore.
Mechanische Tastaturen.
Also in den 50ern gab es ja Science Fiction. Das ist quasi der Science Fiction aus den 50ern, wie sie sich vorgestellt haben, dass dann die Zukunft ist. Also atomgetriebene Autos.
Retro-Science Fiction
quasi. Genau. Ja, atomgetriebene Autos, die General Motors wirklich so auch Pläne für gemacht hat, ne, mit so einem kleinen Atomreaktor hinten drin, atomgetriebene Flugzeuge, alles ist irgendwie atomar und auch total cool.
Selbst die Cola, ne?
Ja, sogar die Cola-Strahls. Ja, das ist, du hast halt so ein Ding am Arm, was irgendwie ständig die Strahlung misst und ständig nur tickt.
Ja, zeig doch deinen Pitboy nochmal. Genau. Du hast die.
Ich habe natürlich die Special Edition.
Super gekauft. Special Deluxe Edition.
Da kann man sein Handy reinmachen.
Jetzt sag doch nicht, das ist ein echter Pitboy. Das ist ein Handy drin.
Ist also, das ist das Gerät, was der Charakter normalerweise im Spiel in der Hand
Charakter
hat.
Charakter am Arm hat.
Ich hoffe, wir erzählen nicht zu viele Basics und nicht, dass jetzt alle sagen, wir wurden halbes Jahr lang mit Werbung zugeballert und ihr erzählt uns jetzt nochmal alles hinterher. Aber wir wollen auch niemanden ausschließen.
Wir können jetzt zum Beispiel sagen, dass das mit der Handy-App, man kann also das komplette Inventar, was ja über diesen Pip-Boy.
Ja, du musst es nicht in das Ding reinschneiden, du kannst auch einfach dein Handy benutzen. Das zeigt dir, also im Spiel, wenn du Pause machst, guckt dein Charakter halt auf dieses Teil.
Genau, das ist komplett gespiegelt. Das heißt, du kannst im Spiel, kannst du zum Beispiel Waffen wechseln, mit dem Handy. Und das ist
Charakterwerte bestimmen und so, das läuft alles darüber, ne?
Genau, und das kannst du halt jetzt auch mit einer Handy-App nebenbei machen, was ziemlich cool ist.
Also aber das macht man in echt nicht, aber ich habe das neulich mit meiner Freundin gespielt und dann ist ganz cool, einer spielt und ist im Kampf und wird verwundet und der andere kann dann die ganze Zeit Stimpaks nachballern oder was essen oder so oder die Waffen wechseln.
Das geht schon. Was essen. Das habe ich als Kind mit Kumpels bei Flugsimulatoren gemacht, als die noch so richtig komplex waren, dass einer die Tastatur bedient hat und der andere geflogen ist.
Multiplayer-Cheat. Ja, cool. Also wenn wir mal über ein paar neue Sachen reden, was jetzt, also das letzte Skyrim, also ne, dieses Fantasy-RPG hatte so eine Erweiterung, wo man sich ein Haus bauen konnte. Jetzt kannst du ganze Siedlungen bauen. Musst du nicht, aber du kannst. Du kannst dir halt ein Haus bauen, du kannst da irgendwie Dekorationen reinbauen, du kannst Verteidigungsmechanismen dafür
deine Siedlungen bauen. So ein bisschen gab es ja in den Vorgängen auch, ne? Aber da hast du halt vorgegebene Wohnungen gekauft und konntest die dann so ein bisschen einrichten.
Und jetzt kannst du die selber bauen.
Aber was mich bei Skyrim genervt hat, ist, dass das einfach nur so ein Puppenhäuschen war. Und hier bei Fallout 4 ist es jetzt ins Spiel mit eingebaut, dass du immer so Siedlungen hast. Und diese Siedlung musst du sozusagen aufbauen, damit alles super läuft. Und du hast ja letztendlich dann auch was davon, weil wenn die Siedlung ganz toll ist und die genug Essen und Strom und Wasser haben, dann kommen da immer mehr Leute hin und die arbeiten sozusagen für dich, dass du so mit so einer
du kannst eine Leuchtrakete
abschießen. Leuchtrakete abschießen und dann helfen die dir. Und je mehr dieser freundlich gesinnten Siedlungen du gebaut hast und je besser die ausgestattet sind, desto besser wird dir geholfen. Zumindest sagt das Spiel das. Ich bin noch nicht so weit, hast du das schon mal ausprobiert, dass du schon mal eine Leuchtrakete
abgeschossen hast? Ja, aber ich habe nur irgendwie drei Leute, die dir dann helfen, weil ich nur eine Siedlung habe. Aber du kannst halt nachher irgendwie, dass da irgendwie 20 Leute ankommen oder so, glaube ich.
Ja.
Also was sich ein bisschen geändert hat, ist, früher bist du halt rumgerannt und hast immer nur, also weil das halt die nukleare Apokalypse ist und niemand was hat, musst du halt alles zusammensuchen. Du hast dir immer Waffen zusammengesucht, Munition. Jetzt nimmst du alles mit. Also wenn da irgendwie eine alte Kaffeetasse rumsteht, wenn da irgendwie ein altes Stück Stahl rumliegt, nimmst du das alles mit, weil du kannst das dann einschmelzen quasi in Grundstoffe. Ja. Also Kaffeetassen, ein altes Klo zum Beispiel, ist halt Keramik.
Ja, und das Geile ist, du musst das nicht micromanagen, sondern du hast dann den ganzen Schrott in deinem Inventar, kommst in dein Dorf rein und dann drückst du einfach nur Store All Junk. Und dann
hast du die Rohstoffe.
Und dann wird sozusagen alles, was Junk ist, also was nur zum Einschmelzen ist, wird automatisch aus deinem Inventar in das Grundinventar des Dorfes reingetan, ne? Kann man so
ja,
sagen.
Ja, genau. Oder? Also das ist witzig, weil ich hab jetzt erst Skyrim angefangen zu spielen, gestern sogar.
Oh. Ja.
Also ein geiles Spiel auch.
Ja, ich. Ja, also ich mag das Szenario für Fallout lieber, aber ich dachte, mein Gott, jetzt ziehe ich mal nach. Und da ist halt gerade am Anfang immer das Problem, dass du nicht weißt, was du brauchst. Mhm. Du nimmst irgendwie in den ersten 10 nimmst jeden Schrott mit, mhm. um dann irgendwie aus dem ersten Kerker rauszukommen und zu merken, du bist overloaded, ja.
Ja.
Und wirfst die ganze Scheiße erstmal weg, ja. Und nach ein paar Spielstunden denkst du dir halt, was hast du da gemacht, ja? Allein irgendwie so eine Schüssel mitzunehmen oder irgendein Müll, ja. Aber das ist witzig, wenn das einem mittlerweile ja, was bringt.
Vor allem also, sagen die jetzt halt auch, nehmen wir mal, du willst einen Generator bauen, dafür brauchst du irgendwie Keramik und Kupfer und so, dann kannst du halt in diesem Interface sagen, tag mal alles, was mir noch fehlt und dann in ja, der genau. Welt siehst du dann, wenn du was siehst, wo Keramik drin ist, dann ja. hat der halt so ein kleines Suchglas daneben, dann weißt okay. du, musst das mitnehmen. Cool. Ansonsten kannst du aber sonst auch einfach alles mitnehmen. Was sonst noch sehr verbessert wurde, muss ich sagen, sind die Gegner. Also die ganze Welt erinnert sehr an Fallout 3, aber sie haben zum Beispiel, also diese Zombies, die haben, diese Ghouls, die sind jetzt super krass. Also früher wankten die da so ein bisschen lahm durch die Gegend, jetzt springen die dich an, kommen irgendwie von oben, kommen von hinten, die AI ist ziemlich krass.
Es gab aber auch sonst ein paar Ghouls, die so schnell waren, ne?
Ja, aber jetzt ist einfach, die Bewegungen sind einfach, also die können klettern auf die Landschaft, die umrunden dich. Wow. Also du hast zum Beispiel so einen Hund jetzt dabei, den du mitnehmen kannst, der dir dann halt sagt, oh, da kommen, also der bellt dann irgendwie, wenn Gegner von hinten kommen, das ist recht praktisch. Mhm. Diese mutierten Maulwürfe, diese Mole-Rats, die können jetzt einfach aus dem Boden gesprungen kommen.
Boah, die sehen eklig aus.
Ja, die sehen voll eklig aus, kommen ständig überall aus dem Boden. Also die sind total
viele Schreckelemente. Und was ich irgendwie auch toll finde, dass Geschichte über dieses Szenario so erzählt wird. Also die Quest ist irgendwie nicht so geil. Aber zum Beispiel diese Ghouls, das ist ja eigentlich ganz schön tragisch. Das sind ja sozusagen normale Menschen, die halt verstrahlt worden sind und ein bisschen blöd im Kopf geworden sind. Und dann hast du zum Beispiel so kleine Ghoul-Mädchen und wenn du die umbringst, dann haben die im Inventar, wenn du die dann, also du ist ja bei allen Spielen so, dass man immer die Leichen dann nachher fleddert und die hat dann irgendwie so eine Puppe oder so da nur drin, ne? Und das ist schon so von der Story her, das
diese morbide, das ist so, das gehört auch zum Fallout, finde ich, dieses so ein bisschen sarkastische immer alles irgendwie mit viel Witz, auch hier gerade diese Figur, die taucht ja auch
aber
immer
auch
wieder
irgendwie
an.
Traurig, ne? So
genau, halt, und anders halt wieder traurig. Sehr traurig und irgendwie auch ziemlich brutal zwischendurch.
Ja, aber auch diese Welt ist so, die erzählt halt einfach Geschichten, dass du immer in diese Terminals gehen kannst und kannst gucken, was ist da passiert. Oder du siehst so zwei Skelette, die Hand in Hand auf dem Bett liegen und da weißt du auch, was da
oder
passiert
dann ist. Findest du vielleicht noch einen Brief dazu und auf einmal wird eine kleine Geschichte irgendwie erzählt. Ja.
Genau, das ist schon.
Also das ist halt auch das, wo mir völlig egal ist, ob die Grafik jetzt auf The Witcher 3 Standard ist, was sie nicht ist. Die Welt ist einfach so krass. Und also ich bin da nicht umsonst jetzt 3 Tage komplett drin abgetaucht, weil du dann einfach nur noch also das einfach mitlebst, weil es einfach so überzeugend gemacht ist. Und ich muss sagen, so kleine Sachen, die sie verbessert haben, also einfach, dass die Welt jetzt besser aussieht, die Charakteranimationen sind um einiges besser. Die ziehen
aber
dich
trotzdem,
einfach
gerade die Animationen finde ich im Vergleich zu anderen Spielen echt schon.
Ja, also das ist halt so eine Sache. Also diese Bethesda Engine ist da, glaube ich, sehr speziell. Also die Charaktere bewegen sehr wenig ihre Mimik im Vergleich zu anderen Spielen. Aber es ist eigentlich trotzdem, also was sie jetzt zum Beispiel geändert haben, ist, dass dein Hauptcharakter redet und eine Stimme hat. Das gab es in Fallout vorher noch nicht, was sehr viel.
Du hattest ja manchmal noch nicht mal einen Namen.
Genau, was diese Stimmung halt unheimlich verbessert, weil in den Dialogen du jetzt auf einmal selber, also du bist nicht einfach irgendein Charakter, sondern man merkt wirklich, der Mann hat ja was erlebt oder die Frau, je nachdem, wen du spielst. Das geht wirklich in die Story ein. Das ist super interessant. Du kannst jetzt wohl auch irgendwie Liebesbeziehungen mit deinen Companions haben, das habe ich allerdings noch nicht gemacht.
Du hattest diesen Hund, ne?
Mit dem Hund nicht. Du wirst lachen, aber ich habe nachgeguckt. Was allerdings sehr lustig ist, also ein großes Thema in diesem Spiel jetzt bei Fallout 4 ist quasi Blade Runner. Also du bist da in der Gegend, das ist Boston, Massachusetts, die Überlebenden aus dem MIT haben halt irgendwie so ein Ding gegründet. Das heißt, das weiß man. Okay. Also, ich meine, das heißt The Institute. Da gab es schon eine Quest in Fallout 3. Die können wohl Roboter machen, die du nicht von Menschen unterscheiden kannst. Also so das Battlestar Galactica Szenario. Und jetzt
man, Terminator oder ja, Blade Runner.
Genau. Also man sieht schon sehr früh in dem Spiel, dass es halt quasi darum geht, geht's um also Androiden, die du nicht erkennen kannst, haben die Menschenrechte, haben die keine Menschenrechte und okay. So. Das ist halt, scheint ein relativ großes Thema jetzt zu sein, was ich interessant fand. Also sie haben definitiv ein paar neue Sachen.
Okay. Genau, aber was zum Beispiel, was mich echt nervt, sind die Bugs. Also es ist wirklich noch, finde ich.
Ich hatte
also,
kaum Bugs, muss ich sagen.
Also bei mir, ich habe zum Beispiel in Sanctuary zum Beispiel kann ich nicht an die Waffenverbesserungswerkbank gehen, weil immer wenn ich die drücke, dann kommt das Menü nicht. Und bei anderen geht das. Oder zum Beispiel der erste Riesengegner, wie heißt das Ding nochmal?
Deathclaw?
Genau, also was ja ein richtig krasses Ding ist, habe ich mir einen Arsch abgerissen, gebrochen, wie sagt man? Also ich habe es nicht hingekriegt, den umzubringen. Und irgendwann ist er dann in so einem Erdloch verschwunden und hat nur noch so gezuckt und hat sich nicht mehr gewehrt und ich konnte so ping, 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 ping und dann konnte so ganz easy das Teil abschießen. Habe ich mich natürlich irgendwie gefreut, weil ich es jetzt endlich geschafft hatte.
Aber eigentlich will man es nicht.
Aber ja. Man denkt so, was ist das denn jetzt für ein Bug? Und ständig hängen irgendwelche Leute in so Zwischenräumen drin oder irgendwie ein Stuhl hängt an der Decke, habe ich auch schon gesehen.
Also ich habe da relativ, also ich hatte bei ein, zwei Dialogen, dass die nicht richtig abgelaufen
sind. Ja, genau, das habe ich auch.
Muss ich sagen, ich fand es überraschend bugfrei, aber eine Sache haben Bethesda-Spiele immer, weil es so eine offene Welt ist, haben die immer so, also da passieren halt Sachen. Du musst überlegen, da laufen irgendwelche Leute, so Händler mit Wachen und so einer zweiköpfigen Kuh durch die Gegend. Die werden dann angegriffen von den Banditen, die nicht nur dich angreifen, sondern die auch. Und da passieren halt ganz viele Sachen und diese AI reagiert halt immer aufeinander. Ja. Und da passieren dann halt so komische Sachen. Du gehst durch die Landschaft und auf einmal rennt diese zweiköpfige Kuh wie durch die Gegend vor dir und du denkst, was soll das jetzt hier passiert. Und dann ist halt irgendwer angegriffen worden. Und
irgendwo in der Wüste liegen dann Leichen rum.
Ja, naja, der von dem Karawan ist halt weggerannt, ne? Und die Kuh rennt halt hinterher. Ja,
das war aber bei Fallout 3 und New Vegas auch schon.
New Vegas war ganz schlimm.
Bei GTA 5 oder die GTA-Leute, die kriegen es halt hin. Ne?
Besser. Aber da passiert auch weniger.
Das stimmt schon.
Also, da wird höchstens mal jemand überfallen oder sowas, wo das dann wirklich eine Story-Mission ist. Aber
ich so, weiß nicht, ob man einfach sagen kann, die Welt ist so groß. Nee, und so.
Vielleicht habe ich mich da schon dran gewöhnt. Also ich habe mich jetzt schon gefreut, dass bei Fallout 3 fielen halt immer diese Riesenskorpione vom Himmel, weil die in der Luft gespawnt sind und dann runtergefallen überall.
Also ich hatte irgendwie froh, echt das Gefühl, dass sie einfach gesagt haben, it's good enough, dass sie sich einfach nicht genug Mühe gegeben haben, weil die ganze Engine auch echt so wirkt, als wäre das Ding, wäre das also einfach die Skyrim-Engine.
Also ich glaube, das Problem ist einfach, dass grundsätzlich mittlerweile Spiele released werden, die so früher nicht auf den Markt gekommen wären, wo du halt nicht online nachpatchen konntest. Da musstest du ein Spiel bringen, was spielbar war, ansonsten hast du halt Ärger bekommen. Jetzt haust es halt irgendwie kurz nach der Beta sofort raus. Und patcht dann ein halbes Jahr lang.
Genau, dann
also ein gutes Beispiel sind auch Battlefield.
Eigentlich sollte man es dann spielen. Und dann ist es nämlich auch noch die Hälfte so teuer.
Dann ist es nur noch halb so teuer und du kriegst ein vollständiges Spiel. Also,
aber du musst dann halt noch so ein 20-Gigabyte-Patch runterladen. Ne? Das finde ich dann auch eine Frechheit für Spiele.
Das musst du jetzt aber, glaube ich, auch. Also wir sind ja jetzt schon, also wenn du Fallout 4 kaufst als PC, auf DVD, dann ist da quasi eine Steam-Aktivierung drauf. Da sind ein paar Daten vorgeladen, aber du musst eh so ein Gigabyte.
Also ich meine, der Gag ist ja auch, du hast ja, selbst wenn das Spiel unspielbar wäre, du hast ja keine Chance, es zurückzugeben, wenn du es über Steam gekauft hast. Also du kannst ja nicht sagen, es läuft, es funktioniert nicht, euer Produkt, sondern du sitzt halt drauf. Ne? Sobald sie es verkauft haben, haben die dein Geld.
Also ich muss aber sagen, ich glaube nicht, dass sie das jetzt so schnell rausgehaut haben. Was man liest, haben die, glaube ich, 2008 angefangen, dieses Spiel zu entwickeln. Also
ja, da ist inhaltlich, steckt da viel drin.
Ich glaube, die stecken da, also ich habe so das Gefühl, die stecken da sehr viel, so viel rein, dass sie irgendwann einfach sagen müssen. Irgendwann sagt dann so ein Product Manager wirklich jetzt good enough, weil sonst könnten wir noch patchen bis Ewigkeit.
Ja, die haben, glaube ich, Schiss, die Engine komplett neu zu machen, weil letztendlich ist die Engine echt immer noch die gleiche. Skyrim hatte die gleiche Engine wie Fallout 3 und so weiter. Also das wird einfach immer nur so ein bisschen verändert und die sollten meiner Meinung nach echt mal wirklich bei Null anfangen und mal wieder und das Ding mal so auf was zeitgemäß. Halt, ne? Ja, da haben sie wahrscheinlich Angst vor, weil das halt so eine komplexe Welt ist. Aber zum Beispiel,
selbst die neuen Konsolen könnten wahrscheinlich nicht viel mehr darstellen.
Man muss auch dazu sagen, an dieser Engine, die, glaube ich, ein Problem ist, da hast du recht, also die heißt jetzt irgendwie Creation Engine, aber eigentlich ist es noch Gambrio. Die haben natürlich unheimlich viele Tools da dran hängen. Also Skyrim hat ja nicht umsonst so eine Modding-Community. Also Skyrim und Fallout, da gibt es dieses GAG-Modding-Tool, mit dem du halt alles machen kannst quasi. Es ist schon relativ krass. Und ich glaube, dass halt, wenn sie die Engine neu schreiben, müssen sie das auch komplett neu machen.
Ja, na klar.
Und sie sind gerade super froh, dass sie das alles...
Aber wie es aussieht, verdienen sie sich doch jetzt gerade dumm und
dusselig. Also ich finde auch, sie sollten eigentlich jetzt eine neue Engine machen. Aber ich muss sagen...
Vielleicht machen sie es ja gerade.
Ja, könnte sein. Also es ist ein ziemlich großartiges Spiel. Also,
aber darf ich nochmal einmal sagen, was ich auch irgendwie schlampig finde und irgendwie lieblos, muss ich sagen. Das hat mich bei Fallout 3 schon so aufgeregt, dass dieser tolle Radiosender mit diesen 50s-Liedern, das
Set the World on
Fire. Genau, das ist so geil. Und dann da so alleine durchzulaufen mit seinem Hund und mit der selbstgebauten, das ist einfach geil. Aber dass das einfach nur 10 Lieder sind oder so, die ständig geloopt werden. Und ich denke, ey Leute,
schau mal auf GTA 5.
Ja, genau. Ja. Also da haben die sich so eine Mühe gegeben und das ist so wichtig für die Atmosphäre. Und es nervt einfach, jede Stunde Bingo Bongo, Bingo Bongo, das kannst du nicht mehr hören.
Ich muss sagen, sie scheint es zu wissen, der neue Radiosender, der scheint mir so ein bisschen so eine, der in Fallout 3 war ja super slick, ne, es war ja dieser Three Dog.
Ja.
Jetzt, das scheint mir so eine Parodie von Podcasting zu sein, weil der Typ manchmal einfach nicht weiß, was er sagen soll, dann sagt so er einfach mal, sagt er einfach mal eine halbe Minute nichts. Und er sagt auch, jetzt spielen wir wieder die Inkspots, ich hoffe, das ist okay.
Ja, aber trotzdem, das wäre ja wirklich ein Tag Arbeit gewesen, sagen wir mal, 30 neue Lieder zu lizenzieren.
Ich glaube, das ist eine Lizenzfrage.
Ja, aber das, ich meine, diese 50s-Lieder...
Eigentlich sollten sie genug Geld haben. Lustigerweise habe ich das mal nachgeguckt, weil ich gedacht habe, eigentlich müssten die doch nicht mehr im Copyright sein. Diese ganzen Inkspots-Lieder sind aber alle, die Lizenzen sind nicht billig, wenn du das mal nachguckst. Aber andererseits ist es halt Bethesda und die verdienen jetzt mit diesem Spiel wie viele Millionen?
Ja, wollte ich sagen. Und vor allem, es sind sogar die gleichen Lieder wie in Fallout 3 zum Teil.
Zum Teil, ja. Aber die sind auch geile Lieder.
Sind sie geile Lieder.
Aber nach 120 Spielstunden reicht
es
dann halt.
Denn vor allem das loopt, also was ich, mein Gefühl ist, es loopt nach einer Stunde oder so schon, oder?
Ja, ich glaube. Ja.
Und das ist, und du spielst ja schon so 5 Stunden am Stück.
Oder 40.
Und ich habe jetzt auf diesen blöden Klassik-Sender umgestellt und da habe ich das Gefühl, dass es auch sich wiederholt. Also irgendwie, das muss ich sagen, das könnt ihr besser.
Vielleicht wird ja noch was nachgepatcht.
So. Lasst euch das mal von uns erklären, Bethesda.
Ihr wisst jetzt alles über das Spiel, könnt euch das Geld sparen und lieber für einen Schlaftracker ausgeben.
Oder einen PC.
Ja. Oder einen PC, ja, aber was soll man darauf dann spielen? Ja. Also, nee, also wenn ihr vorhabt, vielleicht für Fallout 4 sogar, euch einen neuen Rechner zu kaufen, dann könnt ihr zumindest mal als Inspiration bei uns reingucken. Ich denke, das hat alles Hand und Fuß.
Hoffe ich.
Was ihr da zusammengestellt habt und ist zumindest ein guter Ansatz und auch recht preiswert, bevor man halt irgendwas kauft, was man nicht braucht. Fabian verschwindet wahrscheinlich dann wieder.
Ich bin jetzt erstmal wieder 2 Tage.
Ach ja, du hast ja immer noch Urlaub. Geil.
Ja.
Und lass uns doch noch mal einmal den tollen Testguide in die Kamera halten.
Das wir haben hier einen, also fast schon auf Buchdicke, ist das ein Heft.
280 Seiten.
280
ja.
Seiten, da sind alle Tests drin, die wir, zumindest Hardware-Tests, die wir dieses Jahr gemacht haben. Egal ob Handys, Grafikkarten, CPUs, eine Smartwatch sehe ich jetzt auch. Wer sich irgendwas anschaffen möchte oder irgendwann in Zukunft vielleicht mal was haben möchte, findet hier garantiert den richtigen Test dafür. Sehr detailliert, mit allen Grafiken etc. drin. Ja. Die CT gibt es auch noch am Kiosk.
Wieder, die ist doch ganz neu.
Ja, die kommt immer wieder. Alle 2 Wochen. Nicht dieselbe, aber.
Ja, aber die ist weil die kommt doch die kommt doch heute erst raus.
Ja, die ist ganz frisch.
Okay.
Genau. Achso, stimmt. Mhm. Ja. Weil ich meinte eher grundsätzlich, dass die CT noch. Also, die CT.
Also, es gibt nicht nur Testguide.
Es gibt uns noch, wollte ich damit sagen. Ja.
Okay.
Ich glaube auch noch sehr lange. Mal gucken, ob bis 2077, aber.
Aber nur, wenn ihr auch immer schön unsere Hefte kauft.
Ja, genau.
Eigentlich sollten sie, du kannst ja so Magazine lesen und dann Skills kriegen. Und das Magazin.
Bei
Fallout 4. Das Magazin, um die Hacking-Skills zu kriegen, heißt irgendwie Tesla Science. Da müssen wir mal mit Bethesda reden.
Oh, das wäre geil.
Sollte CT lesen sein.
Könntest. Das passt. Auch. Ist auch so ein bisschen oldschool, ne?
Alles klar, ne? Ja. Viel Spaß euch. Wir sehen uns. Bis dann.
Ciao.